Aber was mir klar war, wenn der Dimitri im Augenblick in die Box geht, dann geht erst seine Aura in die Box und dann kommt Dimitri Ovtcharov. Da hat man tatsächlich gut vorgesorgt, dass da eben das ein oder andere verfügbar war. Eine Flasche Bier und ein Glas Wein, die Möglichkeit hatte man da tatsächlich.
Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Legitimation. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Brause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Brause und Benedikt Probst.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Tischtennis- und Olympia-Fans. Wir sind zurück in Deutschland, lieber Richard. Hallo.
Ja, hallo.
Kein Benedikt. Konnichiwa mehr.
Konnichiwa, wir sind zurück.
Ja. Ich fange gleich so an. Was hast du gemacht? Was macht ein Sportdirektor in der Woche nach Olympia, das dich ja, ich sage mal, nicht nur die letzten 3 Wochen verfolgt hat, sondern wahrscheinlich die letzten 2 Jahre und nicht nur ein bisschen, sondern dir permanent in dem Nacken saß? Verspürst du jetzt so einen leichten Druckabfall und etwas Entspannung oder ist es noch nicht so weit?
Also sagen wir mal so, das Ganze ist etwas im Fluss. Positiv ist, ihr wisst ja, ich bin über 50, mein Blutdruck hat sich etwas nach unten geregelt. Ich habe also gestern und vorgestern Blutdruck gemessen, mein Arzt ist zufrieden. Das war ja in den Wochen und Monaten vor den Olympischen Spielen nicht immer. Also insofern, man merkt schon ein bisschen, dass diese extreme Anspannung, die man gespürt hat, jetzt abgefallen ist. Und konkret zu deiner Frage, es ist ja so, dass man, wenn man dann nach Hause kommt, klar, erstmal dann zu Hause ankommen will. Aber was ich jetzt sehr, sehr viel gemacht habe, ist mich bei einigen zu bedanken, ein paar Sachen, die eben aufgeschlagen sind, während der Olympischen Spiele aufzuarbeiten. Und dann werde ich, ja, heute ist Mittwoch, ich glaube, heute wird dann so es langsam aber sicher anfangen, dass ich auch ein paar Tage in Urlaub gehe und da ist der Plan, bis zum 23. im Urlaub zu sein.
Wie ist das für die Sportler, die ja auch die maximale Anspannung jetzt hatten und die meisten sind jetzt, glaube ich, in Kreise ihrer Familie gereist, teilweise nach Schweden, teilweise eher hier in Deutschland, je nachdem, wo die Familien sind. Wie ist das für einen Sportler, wenn der nach so einer Veranstaltung nach Hause kommt?
Ich würde sagen, ganz unterschiedlich. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind ja eigentlich im Fluss, wie jedes Mal, wenn man von den Olympischen Spielen kommt. Das ist ja meist ein ähnliches Schema oder eine ähnliche Struktur, dass man quasi während des Sommers die Olympischen Spiele spielt und dann im Übergang direkt in die Saison einsteigt, nur mit einer kleinen Phase der Pause. Es gibt ein paar, die schon wieder in der Trainingshalle sind. Benedikt Duda gehört zum Beispiel dazu. Es gibt ein paar, die einfach alle Viere von sich strecken und auch mal weggeflogen sind. Aber ich denke, diese Pause ist jetzt auch nötig für den, der das so innerlich spürt, weil ohne jetzt im Einzelnen vorweggreifen zu wollen, diese Olympischen Spiele haben auf der einen Seite Spaß gemacht und ich will auch gar nicht groß meckern oder jammern, ganz im Gegenteil, das war wirklich was ganz, ganz Spezielles, aber es hat tatsächlich auch unglaublich viel Substanz gekostet.
Der Lars hat es zu mir gesagt, am Freitag, am Tag des Finals kam er dann, glaube ich, sogar danach und meinte, der Benne, der hat mich gerade eben gefragt, wer am Montag mit ihm trainiert. Gut, das muss man bei Benne sagen, er hat natürlich jetzt keine Wettkämpfe dort gehabt, da war natürlich trotzdem auch ein stressiges Programm, war immer dabei und hat die Jungs eingespielt, aber klar, der ist natürlich auch ein Arbeitstier und bei ihm geht's direkt weiter. Weil du es gerade ansprichst, waren denn diese Olympischen Spiele für dich nervenaufreibender als die anderen davor, in denen du, sag ich mal, als Sportdirektor tätig warst?
Ja, also insofern, sie waren vom rein sportlichen her genauso nervenaufreibend, wie ich das 2016 in Rio erleben durfte oder eben auch als Bundestrainer 2008 in Peking. Was halt on top dazu kam, waren diese, ja, die Corona-Extras, ich will sie mal so nennen, ja, denn das ist als CLO, diesen Titel habe ich jetzt vor ein paar Tagen abgelegt, nämlich mit der Tatsache, dass ich dann meinen Fuß auf deutschem Boden gesetzt habe, bin ich als CLO dann nicht mehr verfügbar gewesen. Aber diese ganzen Geschichten, tägliche Tests, gucken, dass die Corona-App eben läuft, gucken, welche Updates gab es seitens des DOSB, gucken, welche Voraussetzungen sind erfüllt, was muss man vielleicht zusätzlich noch machen, hat jeder die Maske dabei, ich sag mal so ganz einfache Sachen. Das war on top und das war tatsächlich insofern auch ein Stück weit herausfordernd, weil wir da eben im proaktiven Teil unterwegs waren. Das heißt also, wir wurden dann nicht notwendigerweise nochmal dran erinnert, sondern es war von vornherein so, wir haben jeden Tag diese Tests einzusammeln. Wir mussten sicherstellen, dass die eben abgegeben werden, dass die vom CLO abgegeben werden, damit die eben zentral gesammelt werden zu einem gewissen Zeitpunkt. Und wenn man weiß, dass wir quasi zwei Mannschaften hatten, die auch unterschiedlich in Zeitfenstern gespielt haben, das eben immer so ein bisschen abzusichern. Ich meine, das haben die Jungs und Mädels wirklich auch toll und sehr diszipliniert gemacht. Aber da musste man insgesamt schon so einen eigenen Rhythmus finden, wie man das optimal umsetzt. Und ich sag mal, wir haben ja noch eine relativ kleine Mannschaft gehabt, aber wenn ich jetzt mal schaue, was zum Beispiel bei der Leichtathletik gewesen ist, wie viele Teilnehmer es da gab, da hat der CLO nochmal eine höhere Stufe der Beanspruchung gehabt. Aber das ist das, was eben on top dazu kam, und man trägt ja schon in gewisser Art und Weise die Verantwortung, dass das alles reibungslos läuft.
Das stimmt. Und am Ende muss man sagen, wir sind da, glaube ich, ganz gut durchgekommen, wenn man andere Verbände von uns sieht, die dann ja auch Dopingfälle hatten. Das lief ja ganz gut. Da haben wir wahrscheinlich ein Stück weit auch Glück gehabt. Ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal schon erzählt habe. Der Kollege vom ARD-Hörfunk, Matthias Ajans, der auch in der letzten Folge diesen Vorspann uns beigeliefert hatte, den er im Übrigen aus dem Hotelzimmer dann kommentiert hat, der hatte im Flugzeug auf dem Hinflug in der Nähe eines dann später positiv getesteten Journalisten gesessen, was dazu geführt hatte, dass er trotz täglich negativen Tests eben ja eine Woche im Hotelzimmer und dann später zumindest im IBC, im Internationalen Broadcasting Zentrum, übertragen durfte, aber halt nicht in die Tischtennishalle gehen durfte. Ja. Und das für ihn natürlich auch nicht schön war. Und sowas hätte mir auch passieren können. Und wir hatten es ja auch bei den Sportlern, dass man auch das nicht immer an einer eigenen Hand liegt. Und insofern haben wir da, glaube ich, auch so ein bisschen Glück gehabt. Und aber ich denke, ich auch sehr gewissenhaft an die Regeln gehalten, die da vorgeherrscht haben. Ja.
Ja. Kann man genauso sehen. Ich meine, unterm Strich, wenn ich es richtig im Kopf habe, wir haben jetzt während der Olympischen Spiele circa 35 Fälle, plus minus 2-3 Fälle im Dorf gehabt. Wir haben insgesamt mit den Olympischen Spielen, wenn ich das richtig gespeichert habe, circa 400 Fälle gehabt in Zusammenhang dann mit Olympischen Spielen, beziehungsweise ich will mal sagen, positive Testergebnisse. Ich habe es dann jetzt dann nicht weiter verfolgt. Ja, das zeigt, dass sich sehr, sehr viele dran halten, dass man aber eine hundertprozentige Sicherheit eben trotz aller Disziplinen nie garantieren kann.
Nein, das stimmt. Aber man muss sagen, ich glaube, der gesamte Olympiatross und in dem Fall dann auch das IOC, die können sich ein bisschen auch freuen, dass das, glaube ich, ganz, ganz gut so durchgelaufen ist. Also 35 Athleten ist ja jetzt angesichts der Menge nicht so unglaublich viel. Und ich glaube, von diesen 400 waren dann auch nur die Hälfte wirklich Ausländer, ausländische Journalisten oder ausländische Sportler. Genau, und der Rest war dann einheimische Volunteers oder Security-Kräfte, wo du natürlich davon ausgehen kannst, dass sich die wahrscheinlich den Virus nicht in einer der Sportstätten eingefangen hat, sondern dann halt irgendwo in der Öffentlichkeit. Also insofern, man hatte am Anfang so ein bisschen die Befürchtung, dass das alles ein bisschen in die falsche Richtung läuft, aber dann nach 16 Tagen Olympia ist das, glaube ich, alles in Anführungsstrichen glimpflich verlaufen. Ja, ich würde sagen, wir kommen mal zum Sportlichen, oder?
Ja.
Ich kann eine kleine Anekdote erzählen. Also ich bin ja am Sonntag heimgeflogen, morgens eher schon am Samstag, und als ich am Sonntag dann in Haneda an diesem Flughafen war, kam dann zu dem Check-in-Schalter die slowenische Nationalmannschaft im Basketball, die am Abend zuvor, glaube ich, das Spiel um Platz 4 verloren hatten, aber offensichtlich doch die Nacht über, Spiel um Platz 3, genau, die aber offensichtlich trotzdem in guter Feierlaune waren und dort im Dross mit lauter Beatbox, Sonnenbrillen und Cappies einmarschiert haben. Man den Eindruck hatte, sie in die Nacht durchgefeiert. Wie war denn eure Partynacht nach dem, nach der gewonnenen Silbermedaille?
Ja, ich muss erstmal mich ein bisschen sammeln. Unterm Strich musste natürlich sagen, das waren schon ein paar große Ausrufezeichen, die wir setzen konnten. Und die Silbermedaille natürlich on top. Was ganz Spezielles, ein richtig starkes Ergebnis. Und wir waren relativ, ich würde sagen, gesittet und ruhig. Weil ich glaube, man hat da schon gemerkt, dass wir wirklich, was ich vorher schon gesagt habe, viel Substanz verloren haben. Und jetzt muss man natürlich es auch so in eine Relation setzen. Normalerweise feierst du eine Medaille im ganz großen Kreis, im Deutschen Haus. Das haben wir tatsächlich, ja, die Möglichkeit gab es nicht. Deswegen haben wir im kleinen Kreis gefeiert. Und wir waren natürlich sehr, sehr spät auch erst aus der Halle da. Also wir waren, ich glaube, um 1 oder 1:30 erst wieder zurück. Und dann haben wir natürlich auch nochmal uns 2 Stunden zusammengesetzt. Und einfach ein Bier oder Glas Wein haben wir dann auch schon getrunken gemeinsam. Aber es war tatsächlich nicht so, dass du gefeiert hast in der Truppe, bis der Arzt kam. Ich glaube, diese Freude und diese Silbermedaille, die du gewonnen hast, das musste erstmal so ein bisschen von allen realisiert werden. Und es war so eine, ich will es mal so sagen, ein bisschen mehr so ein stiller Stolz in jedem vorhanden auf das, was da in den letzten Tagen mit hin zur Silbermedaille geleistet worden ist.
Wo bekommt man im Olympischen Dorf dann noch ein Glas Wein oder ein Bier? Hat es der DOSB dann alles in seinem Kühlschrank?
Ja,
oder
da hat man
Getränkeautomaten wie überall in Japan?
Ja, also es gibt tatsächlich keine Automaten. Da hat man tatsächlich gut vorgesorgt, dass da eben das ein oder andere verfügbar war. Also eine Flasche Bier und ein Glas Wein. Die Möglichkeit hatte man da tatsächlich.
Wir hatten nach dem Einzel, das letzte Mal einen kleinen Podcast aufgenommen und hatten da so ein bisschen von dem Rollercoaster gesprochen, von der Achterbahnfahrt. Und man muss ja eigentlich sagen, es ging dann im Team genauso weiter, oder? Also ich vor allem dann hinten raus in den letzten Spielen.
Ja.
Lass uns mal mit den Männern anfangen, weil wir da jetzt auch schon waren. Es war irgendwie eine geschlossene Teamleistung. Also auf Dima war Verlass, vor allem in den entscheidenden Spielen im Viertel- und Halbfinale. Timo hatte bis ins Finale eine weiße Weste. Im Doppel haben sie, wie gesagt, auch erst im Finale verloren. Und der Patrick war in seinen beiden Einzeln natürlich der krasse Außenseiter und zweimal trotzdem richtig gute Spiele abgeliefert. Lass doch mal diesen Mannschaftswettbewerb der Herren so ein bisschen Revue passieren. Was für dich da die Knackpunkte waren, vielleicht das Besondere und warum wir vielleicht im Finale dann am Ende wieder, keine Chance ist zu hart, aber trotzdem wieder gratulieren mussten den Chinesen.
Ja. Also ich will mal den Bogen so beginnen zu spannen, dass wir natürlich am Anfang sehr gespannt waren, welche Auslosung bekommt man. Und wir haben ja immer auf der einen Seite an unsere eigene Stärke geglaubt, aber auf der anderen Seite ist es natürlich vor allem im Übergang vom Einzel zum Mannschaftswettbewerb, hat man natürlich sich manchmal auch gewünscht, vielleicht kriegt man zum Start einen Gegner, der vielleicht so ein bisschen einfacher ist, weil man eben einfach auch, als diese Auslosung herauskam, man natürlich immer schon auch mit den Erfahrungen von 2016 oder von 2012 weiß, dass bei den Olympischen Turnieren es immer ganz schwierig ist, diesen Übergang vom Einzel zur Mannschaft in Ruhe hinzubekommen. Gibt es dann einen Tag Pause? Gab es keine Pause? Wann spielt wer wo? Und wenn man natürlich einen Auftaktgegner hat, der ein bisschen einfacher ist, dann hat man insgesamt so ein bisschen mehr Ruhe. Das war ja von vornherein ausgeschlossen, weil wir mit Portugal einen sehr, sehr starken Gegner gleich in der ersten Runde zugelost bekommen haben. Aber im Nachgang haben wir uns gesagt, wer weiß, wofür es gut war. Denn wir hatten die Kraft, wir hatten die mentale Stärke und wir hatten die Power, um insgesamt gleich von Anfang an hellwach zu sein. Und wir haben eigentlich den Grundstock, man muss ihn natürlich auch in einem K.O.-System im ersten Spiel legen. Ist schwer, wenn man das nicht im ersten Spiel macht, dann gibt es nämlich kein zweites mehr. Aber der Auftritt unserer Herren in diesem ersten Spiel, der hat schon ein Ausrufezeichen gesetzt. Also 3-0, 9-0 mit dem allerersten Satz im Doppel mit 10-3 Rückstand, das Ding noch zu drehen und dann so aufzutrumpfen, das war echt stark und das war wie so eine, ja, nochmal so eine Initialzündung. Wir sind da, wir wollen was und wir wollen wirklich nicht nur hier spielen, wir wollen um alles spielen, was möglich ist. Und ich glaube, das war tatsächlich so ein entscheidendes Spiel, dass sich jeder seiner eigenen Stärke irgendwo bewusst gewesen ist. Wir haben gewusst, das Doppel Apollonia Freitas ist ein starkes Doppel. Wir haben gewusst, Markus Freitas ist ein super starker Spieler, der zuletzt bei den Europameisterschaften gegen Dimitri auch ganz ein enges Match gemacht hat. Und wir haben gewusst, dass auch ein Apollonia das letzte Mal gegen Timo gewonnen hat. Und dass wir das so gelöst haben, wie wir es gelöst haben, das hat uns nochmal bestärkt, dass das eben nicht so ein ganz enges Spiel auf Messerschneide, was es ja auch hätte ganz schnell sein können, wurde. Sondern dass wir gesagt haben, hier, okay, komm, wir haben das wirklich deutlich gewonnen, starke Leistung gegeben und das hat uns auch für die nächsten Spiele nochmal ein Stück gehoben. Und wenn ich mir dann anschaue, was dann eben geschehen ist, sowohl gegen Taiwan als auch gegen Japan, muss ich sagen, das ist eine herausragende Teamleistung gewesen. Wir haben immer die Möglichkeit gehabt, mit dem Doppel 1-0 in Führung zu gehen, sowohl gegen Taiwan als auch gegen Japan und auch gegen Taiwan. Dieser erste Satz, oder ich glaube, es war der zweite Satz mit dem 11-0. Helft mir mal, war es der erste oder zweite? Egal, aber ein Satz 11-0 gegen ein ehemaliges Weltmeister-Doppel zu gewinnen, das setzt natürlich auch nochmal ein Ausrufezeichen. Und wenn ich das dann so weiter stricke, Dimitri hat dann zwar ein enges Match verloren gegen Lin Junyu, aber hat von vornherein auch wieder gezeigt, das ist wieder auf Augenhöhe, da sind die Chancen da gewesen. Ich fand das auch ein ganz, ganz starkes Spiel von beiden. Ja, und dann haben wir natürlich den Mr. Zuverlässig gehabt, Timo, der gegen Chen Chan An sehr souverän das Ganze gespielt hat. Und wir haben dann auch gemerkt, und das hat sich dann für Patrick ganz wichtig, dass er gegen Lin Junyu da auch mit richtig guten Sachen aufgetrumpft hat. Wenn das gegen so einen herausragenden Spieler nicht langt, dann haben wir natürlich hinten dran, ich will es mal so ausdrücken, unser Mentalmonster Dmitri Ovtcharov, der eben da nichts hat anbrennen lassen. Also insgesamt, du merkst, wenn ich jetzt so einen Bogen spanne über all unsere drei Spieler, die dann am Ende von Benedikt Duda ja so unterstützt werden, dass er eben den Aufschlag imitiert, der Dimitri vielleicht gerade braucht oder rückhand mit Timo spielt, wenn es nötig ist oder auch 1-2 im Doppel spielt. Also das ist wirklich, ich will es mal so ausdrücken, eine geile Teamleistung gewesen und du merkst, das emotionalisiert mich nach wie vor und die Geschichte geht natürlich noch weiter gegen Japan mit einer ähnlichen Konstellation, links im Doppel, immer speziell, aber das haben die beiden richtig stark gelöst. Die sind wirklich als links, was man immer so sagt, ja, das ist ein bisschen kompliziert, aber die spielen richtig stark im Doppel. Wir haben einen Dmitri Ovtcharov gesehen, der Harimoto auch da am Rand einer Niederlage war. Ich habe mich dann zwischendurch immer gefragt, wo nimmt Dmitri so diese nächsten Körner her? Aber er hat immer wieder extra Körner gefunden. Timo hat dann Jun, ich hätte mal fast gesagt, im Duell der Erfahrenen, am Ende dann doch so unter Kontrolle gebracht. Und die letzten zwei Spiele, wenn man es mal guckt, also Dimitri, der hat das am Ende gar nicht mehr sich angucken können, was auch gut war, weil er musste sich ja auf sein Spiel konzentrieren, wie stark Patrick gegen Harimoto ja gespielt hat. Bis die ersten zwei Sätze waren ja wirklich eine deutliche Sache für Patrick. Vor allem auch im taktischen Bereich sehr, sehr gut gespielt. Und dann, als Harimoto sich da so ein bisschen drauf eingestellt hatte, war das so ein Spiel auf Augenhöhe mit offenem Visier. Und das hat uns allen wirklich, ja, auch für den Patrick ein bisschen wehgetan, dass er das Ding nicht am Ende genommen hat, aber zeigt, dass er eben wirklich auch immer wieder dran geglaubt hat, wie er da immer wieder auch zurückgekommen ist. Ja, und dann, dass Dimitri gegen Kokiniva nochmal so gewinnt, zeigt eben, was für eine grundsätzlich hohe Stärke oder hohes Niveau Dimitri über diese ganze Veranstaltung gespielt hat und wie viel Kraft in ihm gewesen ist und vielleicht auch wie viel extra Energie auch durch die Bronzemedaille im Einzel freigesetzt wurde. Also es war eine ganz starke Leistung. So sind wir ins Finale gekommen. Jetzt gebe ich dir nochmal eine Chance, eine Frage zum Finale zu stellen.
ich stelle keine Frage zum Finale. Ich frage mich, wie sicher bist du dir als Sportdirektor gewesen, als Dimitri im Viertel und im Halbfinale ins letzte Spiel gegangen ist? Also hast du da auch großen Puls oder denkst du dir, okay, der Dima nervenstark, eigentlich in den Spielen der Favorit, oder spielt es dann alles keine Rolle für dich in dem Moment?
Erstmal spielt das alles keine Rolle. Bei 2-2 kann alles Mögliche passieren. Du musst dann immer erst so ein bisschen spüren, wie, in welche Richtung das in den ersten Punkten so läuft. Aber was mir klar war, wenn der Dimitri im Augenblick in die Box geht, dann geht erst seine Aura in die Box und dann kommt Dimitri Ovtcharov. Also das, was ich mit dieser enormen Präsenz auch während des Einzels ausgedrückt habe, das habe ich für mich auch während der Mannschaftswettkämpfe gesehen und gespürt. Und ich glaube, dass das ist so dieser Nimbus, den sich Dimitri hier erarbeitet hat, den er übrigens auch ein kleines bisschen auf einem etwas niedrigeren Niveau zum Beispiel bei den Europameisterschaften gehabt hat. Du erinnerst dich vielleicht an das Spiel im Viertelfinale, ja, gegen Jančarik. Das ist so das, was in Dimitri aufzeichnet. Gegen Dimitri musst du nicht einmal gewinnen, sondern du musst gegen Dimitri gewinnen, du musst gegen seine Aura gewinnen und du musst gegen seine Präsenz gewinnen. Und wenn du das hast, dann hast du vielleicht eine Chance, das Ding zu nehmen, aber du musst ihn Dimitri mehr als dreimal schlagen. Und Dimitri war wirklich hier jemand, der so eine extreme Stärke ausgestrahlt hat. Insofern war ich ganz zuversichtlich, dass er das auch für sich und für uns entscheiden würde, auch bei 2-2, auch bei dieser schwierigen Konstellation.
Ja gut, wir haben ja über Dima in der letzten Folge schon gesprochen, wir hatten ihn zu Gast und haben ja das schon sehr, sehr oft gewürdigt, und nicht zuletzt ist das, glaube ich, auch der Grund, warum er ja dann am Ende diese 6 Olympiamedaillen geholt hat bei 4 Teilnahmen, weil er eben dann, wenn alle anderen so ein bisschen nervöser sind als sonst vielleicht bei den Olympischen Spielen, halt dann genau da ist und das im, ja, ich würde fast sagen, für sich ausnutzt. Also das ist halt auch einfach eine Gabe, ja, die ist sehr bewundernswert. Wir haben das wirklich ja schon im Exzess besprochen und auch bis auf meine Bezirksliga runtergebrochen, dass man da bei 12-12 im fünften Satz auch mal eine zittrige Hand beim Aufschlag hat, auch wenn es 2-2 steht im Mannschaftswettkampf und das ist der zweite Spieltag in der Saison. Und das dann irgendwie dann so zu machen. Also ich hatte immer ein gutes Gefühl dann zumindest bei, ja, bei den fünften Spielen. Ja, und
ich möchte einfach nochmal, aber auch da, natürlich ist diese Präsenz, von der wir jetzt schon wirklich intensiv oder über die wir intensiv gesprochen haben, eine ganz wichtige Sache. Aber was wir gesehen haben, Tischtennis ist wirklich speziell. Man hat viele Jahre immer so ein bisschen geglaubt, gedacht, naja, ich will es mal so nennen, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Aber wir haben hier einen Dimitri Ovtcharov gesehen, der spielerisch richtig im positiven Sinne zugelegt hat. Der wurde ja oft gesagt, naja, der Dimitri, der kämpft und der ist mental, aber wie ist er spielerisch? Und er hat hier gezeigt, dass er wirklich ein ganz kompletter Spieler ist, hat in vielen Dingen sich spielerisch nochmal verbessert. Und ich glaube, das ist das, was er hier sicher für sich mitnimmt. Tischtennis ist eine hochkomplizierte Sportart und man kann sich immer verbessern. Timo zeigt das, Patrick zeigt das und Dimitri hat das jetzt hier mit einem großen Ausrufezeichen versehen, dass er eben wirklich spielerisch auf Augenhöhe mit den Chinesen gespielt hat. Und das gibt natürlich Kraft und Mut, erstmal während des Turniers, aber natürlich auch für die nächsten Jahre, denn wir haben noch ein bisschen was vor.
Ja gut, es steht ja außer Frage, dass er spielerisch auch exzellent gespielt hat, aber dass man halt dann in diesen entscheidenden fünften Spielen in so einem Mannschaftskampf, wo man eigentlich weiß, man ist spielerisch der bessere Mann, die dann auch 3-0 beide zieht, da gehört halt dann, glaube ich, schon zu großen Teilen auch der Kopf dazu, weil andere, die dann vielleicht spielerisch überlegen sind, dann trotzdem da das Schwimmen anfangen und wir haben es ein bisschen bei den Damen gefühlt gesehen, dann im Bronzematch, dass dann der Kopf doch einen so ein bisschen ein Schnippchen schlagen kann. Und diese Befürchtung habe ich halt bei Dima einfach nicht. Und wenn man weiß, mit welcher Stärke, mit welcher spielerischen Stärke er nach Tokio gereist ist, war es eigentlich vermessen zu denken, dass er diese fünften Spiele wegschmeißt, ohne seine Leistung zu schmälern. Lass uns kurz noch zu den Chinesen kommen. Irgendwie so ein bisschen eine Blaupause von vielen anderen Spielen, die wir gegen sie hatten in den vergangenen Jahren. Wir haben so ein bisschen dran geschnuppert, aber am Ende hat es nicht gereicht. Ja. Vielleicht noch ein, zwei Sätze zu dem Finale.
Ja, also ich muss sagen, was wo die Chinesen einfach die Grundlage gelegt haben, ist im Doppel, die haben mit Xu Xin und Ma Long, aber auch da ein Zeichen, wie sehr sie Ma Long vertraut haben, wie sehr das der Leader ist. Ma Long hat aus meiner Sicht in diesem Doppel genauso wie über 99,9% der gesamten Olympischen Spiele sich als, ich will es ganz positiv mit tiefem Respekt ausdrücken, als der Drache, der eben auch in ganz schwierigen Situationen sein allerbestes Tischtennis spielt. Und das hat er ja tatsächlich nicht nur gegen Dimitri in diesem Match im Halbfinale, aber auch eben jetzt hier im Finale gezeigt. Sie haben ihn ins Doppel genommen, weil sie wussten, dass das Doppel möglicherweise schon richtungsweisend ist. Und da muss ich sagen, haben sie ein erstes großes Ausrufezeichen gesetzt. Ganz stark, was Ma Long da gespielt hat. Und da haben sie uns ein Stück weit überrollt. Wir hatten vielleicht noch mal eine ganz kleine Chance, so ein Stück weit das Spiel, ich sag mal, offener zu gestalten. Mit Dimitri gegen Fan Zhendong, da waren unmenschliche Ballwechsel dabei, wieder auf einem ähnlich hohen Niveau wie die ganze Zeit, dass Dimitri dort gespielt hat. Und muss sagen, dass unter Druck auch Fan Zhendong und auch Ma Long später gegen Timo. Und Timo hat ja dann sich auch in dieses, ich sag mal, in so ein bisschen einen Flow gespielt, nachdem er ein paar Matchbälle eben abgewehrt hat. Da waren wirklich ganz große Ballwechsel dabei. Aber auch da ist dann Ma Long einfach mit einer unheimlichen Stärke weiter vorangegangen. Und deswegen, wir haben, glaube ich, wirklich die Chinesen probiert herauszufordern, auch in diesem Finale. Aber unterm Strich muss man einfach sagen, Hut ab, Jungs, ihr habt unsere Herausforderung sehr gut standgehalten und ihr habt das unterm Strich verdient gewonnen. Das sind die besten Spieler, das muss man so ehrlich sagen. Und wir werden es trotzdem weiter probieren.
Und man muss ja sagen, ich weiß nicht, inwieweit du da auch Rückmeldung bekommen hast. Tischtennis war mal wieder ein Highlight der Olympischen Spiele. Und auch ich wurde von vielen Leuten, die mit Tischtennis gar nichts zu tun haben, angesprochen. Insbesondere natürlich über Dimas Auftritte im Einzel, aber dann auch das Halbfinale gegen Japan, was sehr viele Menschen hier offensichtlich gesehen haben und begeistert mitgefiebert haben. Was ist da zu dir durchgedrungen über die Auswirkungen oder die Wirkung von Tischtennis in Deutschland während der Olympischen Spiele?
Also ganz, ganz genau so, wenn man sieht, natürlich sind wir öfter auch schon bei Olympischen Spielen im Fokus gewesen, aber jetzt haben wir wirklich ein paar Ausrufezeichen gesetzt, wenn ich jetzt so die so ein paar Fotostrecken oder so ein Best-of mir mal anschaue, da ist Tischtennis immer in den verschiedensten Sachen dabei, egal ob das jetzt die Ballwechsel von Dimitri gegen Ma Long sind oder ob das von Timo gegen Ma Long oder von Dimitri gegen Fan Zhendong, also wir haben viele dieser Momente, wo Tischtennis dann richtig in die Top 3 gegangen ist von den größten Momenten der Olympischen Spielen. Und das ist schon ein Ausrufezeichen. Ich glaube, da haben wir noch mal einen Schritt mehr gemacht, als das sonst bei Olympischen Spielen üblich ist.
Ja, und das liegt nicht zuletzt, glaube ich, auch daran, dass wir wie keine zweite Sportart bei diesen Olympischen Spielen das Drama transportiert haben, so in eigentlich gefühlt allen Wettbewerben, angefangen vom Mixed bis über die Einzelkonkurrenzen und dann auch in Team und viel Drama, lass uns da nochmal kurz drüber reden, hatten wir dann auch leider bei unseren Mädels, die sich ja wirklich sehr, sehr, sehr gut in diesem Spiel um Platz 3, was man ja fairerweise sagen muss, eigentlich das Maximum war, was man rausholen konnte mit China als Halbfinalgegner, gespielt hat und gerade im Viertelfinale mit einem auch nervenstarken Sieg gegen Südkorea und auch spielerisch einer sehr guten Leistung. Und dann ja im Spiel um Platz 3, wo man so ein bisschen dachte, okay, Hongkong, da sind wir mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht sogar ein bisschen drüber. Und dann gewinnen wir noch das Doppel am Anfang.
Ja.
Da war, ich glaube, du auch ein bisschen und ich auch schon so ein bisschen nicht siegessicher, aber haben wir gedacht, okay, das läuft in die richtige Richtung. Die Ski hat am Ende gesagt, ich habe im Doppel schon gemerkt, dass die Mädels total nervös sind. War es dann auch wirklich eine Kopfsache, dass leider diese Medaille
Ich weiß nicht, ob es am Ende tatsächlich eine Kopfsache alleine war. Das hat so eine Entwicklung genommen, wo man dann vielleicht sagt, naja, die erste Krisensituation in diesem Hongkong-Spiel haben wir im positiven Sinne gemeistert. Also Patty und Nana haben super gespielt, haben dieses Doppel gewonnen. Vielleicht, ich sag vielleicht, hat man dann das Gefühl, die Ying, die uns ja wirklich ganz extrem in dieses Halbfinale gebracht hat, die im Viertelfinale im Einzel auch gewesen ist, die so ein bisschen auch die Mitlokomotive die ganze Zeit gewesen ist, die richtet das jetzt. Und vielleicht hat das Ying für sich auch so ein bisschen gedacht. Und die Mini, ihr Gegenpart, vielleicht hat die gar nicht so hundertprozentig am Anfang daran geglaubt. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir gerade in den Spielen, die wir verloren haben von Ying und Nana, sehr viele Satzbälle hatten. Wenn ich überlege, Ying 10-6 in diesem ersten Satz. Und ich glaube, da ist dann irgendwas so innerlich, hat er so einen kleinen Knack bekommen. Und das kennen wir ja alle, wenn man schon sich so auf einer Richtung sieht und plötzlich ist da irgendwas, über das man nicht drüber kommt, dann kann sowas kippen. Und ich glaube, das ist dann am Ende geschehen. Ein klein bisschen dann, nicht Angst vor der eigenen Courage, aber richtig nervös geworden, richtig schwer die Hand geworden. Dann tatsächlich auch nicht das gespielt, was alle spielen oder was Ying oder auch Nana vorher gespielt haben. Und das kommt dann natürlich einher mit einer überragend spielenden Mini. Wir hatten ja schon ein bisschen länger her, aber Vergleiche gegen Mini, die wir alle gewonnen hatten, auch in den Kombinationen mit Nana später. Wenn man sieht, Mini war sicherlich jemand, der gegen Abwehr gut spielt, aber ich sag mal auch nicht mit dieser Vehemenz, mit denen andere gegen Abwehr eben spielen können. Trotzdem hat sie das gut gemacht und ein kleines bisschen sind wir dann einfach zu nervös geworden. So würde ich das im Augenblick einschätzen. Und das ist natürlich bei der wirklich starken Leistung, die auch die deutschen Damen gebracht haben. Der vierte Platz ist wirklich aller Ehren wert, aber eben leider keine Bronzemedaille. Ich habe vorhin mit meinem Kollegen Volker Ziegler von den Paras gesprochen. Dort ist es tatsächlich in diesem Jahr so, dass es nicht mehr das Ausspielen um die Bronzemedaillen beziehungsweise Platz 3 und Platz 4 gemacht wird. Bei den Olympischen Spielen in den Zweikampfsportarten ist das ja auch so ein bisschen anders. Oder beim Boxen gibt es dann auch 2 Bronzemedaillen. Ja, ich sag mal, unsere Damen hätten sich die Bronzemedaille sicher auch verdient gehabt.
Das stimmt. Ich denke, die Frage, wie bitter das ist, die braucht man nicht zu stellen. Aber ich denke jetzt mal so ein bisschen an Patty, die hat irgendwie schon einiges einstecken müssen bei den Olympischen Spielen. Es hatte nicht viel gefehlt, dann wäre sie mit 2 Medaillen nach Hause gegangen. Genau. Wie packt man dann sowas weg als Sportler?
Ja, also ich glaube, das ist schon eine Herausforderung, die einfach ein paar Tage braucht. Unterm Strich muss man sich versuchen, auch so schwer es insgesamt ist, das ist natürlich auch so eine emotionale Geschichte dabei, man muss sich versuchen, ins Auge oder ins Gedächtnis zu rufen, wie stark man insgesamt gespielt hat, wie stark der Auftritt gegen Patty war oder beziehungsweise von Patty und Franz war in diesem Mixed-Doppel, wie eng sie an der Medaille dran waren. Wie stark die Auftritte von Patty und Nana zum Beispiel auch in dem Doppel noch gegen Hongkong gewesen sind. Ja, aber tatsächlich ist es so, dass man einfach Zeit braucht. Für Patty, glaube ich, ist es wichtig zu sagen, Sie ist Europameisterin. Sie hat das Doppel gegen auch bei den Europameisterschaften mit Nana gewonnen. Die haben ein super Doppel gespielt. Die Asiaten sind natürlich noch mal höher im Level und da gilt es jetzt eben zu versuchen, diese Schlüsse draus zu ziehen. Sie ist in der Lage, gegen die Top-Asiaten eben mitzuhalten, aber da muss natürlich auch alles stimmen und da sind manchmal so kleine Nuancen entscheidend, das, was da im Mixed gewesen ist. Ich glaube, das hat sie auch noch nicht so hundertprozentig abschütteln können. Das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation. Ich bin sicher, sie packt das und wir werden weiter viel Freude an Patty und ihrer Art und Weise, wie sie Tischtennis spielt. Die kann das ja wirklich auch zelebrieren, wie früh sie die Bälle nimmt. Da werden wir weiter viel Freude dran haben. Aber jetzt, glaube ich, braucht sie einfach auch ein bisschen Zeit, um das alles zu verarbeiten.
Kannst du als Sportdirektor schon so ein bisschen, also resümiert sehen wir jetzt eigentlich schon die ganze Zeit, aber gibt's, also es wären vier Medaillen, ja, waren ja in greifbarer Nähe. Jetzt wäre 3 quasi schon der All-Time-Rekord gewesen, 4 noch besser. Gibt es irgendwas als Sportdirektor, als Team, was du sagen würdest im Nachhinein, auch wenn wir erst ein paar Tage dahinter sind, okay, das hätten wir irgendwie anders machen können im Vorfeld, ja, während der Olympischen Spiele, oder sagst du, okay, das müssen wir erstmal sacken lassen, oder vielleicht waren es am Ende halt die 1-2 Punkte, die uns in dem einen Wettbewerb gefehlt haben, wo wir beim Dima vielleicht dann auch ein bisschen Glück hatten im Spiel um Platz 3.
Es gleicht sich so ein bisschen aus. Also klar ist, man muss das für die Einzelanalyse so ein bisschen sacken lassen und das werden wir noch natürlich sicherlich im Trainerteam weiter besprechen. Wir werden mit Sascha Nims vom IAT uns natürlich auch viele Dinge nochmal angucken. Das wird da eine Sache der nächsten Wochen und Monate sein, wo wir natürlich auch versuchen, ein bisschen was runterzubrechen, um dann zu gucken, okay, wo kann man nochmal ansetzen, wo kann man welche Dinge verändern, verbessern. Manchmal ist es einfach nur ein Punkt, der in die eine oder andere Seite des Netzes fällt und das ist das, was manchmal eine Richtung auslöst und das kann man in letzter Instanz nicht immer beeinflussen. Wir werden trotzdem wir werden trotzdem unsere Analysen machen, gar keine Frage, aber am Ende ist es manchmal auch noch Sport.
Das stimmt. Ja, was abschließend zu Olympia vielleicht noch, was war für dich so der, ich sag mal, schönste Moment oder bemerkenswerteste positive Moment und im Gegensatz vielleicht auch so das unschönste Erlebnis oder Ereignis, was du hattest in den, ja, für euch 3 Wochen, die ihr fast dort wart?
Also ich will mal sagen, ich kann kein einzelnes Ergebnis herausnehmen, weil es gab sehr, sehr viele Sachen, die positiv gewesen sind. Wenn ich jetzt von unschön spreche, dann will ich auch bewusst nicht über so ein Spiel vom Mixed oder wo wir Chancen nicht genutzt haben oder von Damen oder von irgendwas, weil ich glaube, das wird dem Sport nicht gerecht. Ich will es andersrum drehen. Ich glaube, dass wir herausragenden Sport gesehen haben und dass wir Sport sehen durften und Tischtennis so sehen durften und Tischtennis in dieser Form so präsentieren konnten. Das ist für mich das herausragende Erlebnis dieser Olympischen Spiele. Da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich weiß, wir kommen zurück und wir kriegen diese Dinge, die du angesprochen hast, nochmal dargestellt, was für ein Standing, was für ein Respekt und hoffentlich ganz, ganz viele neue Fans, die wir mit unseren Auftritten geschaffen haben, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Und das ist eigentlich so mein Gesamterlebnis. Und mein Negativerlebnis war eigentlich, dass auch in diesem Zusammenhang, dass diese Olympischen Spiele natürlich auch korrekterweise und auch völlig nachzuvollziehen, aber ohne Zuschauer stattgefunden haben. Denn diese Olympischen Spiele mit Zuschauern, das wäre natürlich nochmal was Herausragendes gewesen, aber das müssen wir akzeptieren.
Das stimmt und man muss, glaube ich, und das haben dann der ein oder andere Sportler auch rückgemeldet, in den Reaktionen merkt man das ja gar nicht so, also auch wenn ich mir jetzt so Dima nochmal vor mein inneres Auge herbeizaubere, wie er da gelitten hat und sich gefreut hat und dann glaube ich ja gar nicht, dass das mit Zuschauern so viel extremer gewesen wäre. Der Moment hätte sich vielleicht noch ein bisschen mehr eingebrannt, aber...
Weißt du, was ich spannend finde, um vielleicht einfach nochmal so einen Gedanken nachzugehen, diese diese Geschichten, die dahinter sind.
Ja.
Ja, diese Geschichten, die wir manchmal ich will es mal so halb philosophisch ausdrücken, in tragischer Weise mitgeformt haben. Da geht es nochmal ins Mixed. Ich glaube, wir haben einen ganz großen Anteil daran, dass Mizutani und Ito, jetzt weg mal vom Olympiasieger, aber wir haben die auf ein anderes Level gebracht, weil die mussten das andere Level erreichen, um gegen uns zu gewinnen. Und der Rest ist dann fast schon eine neue Geschichte.
Ja, darauf, die Geschichte hätte ich aber verzichten können.
Auf die Geschichte hätten wir absolut verzichten können, aber es gehört halt so ein Stück weit dazu in dieser Drama Queen Story, die wir haben. Ja, wenn du siehst, wie Dimitri gelitten hat in diesem fast Jahrhundertspiel gegen Malong, um am nächsten Tag nochmal so ein Ding rauszuhauen, wo dann vielleicht auch in einem Augenblick Lin Junyu zu Hause jetzt sitzt und überlegt, was wäre gewesen, wenn ich bei 13-12 diesen Ball verwandelt hätte.
Ja, das war für mich so ein bisschen, genau dieser Ballwechsel war so ein bisschen der Turning Point, glaube ich.
Genau.
Auch für uns komplett als Mannschaft auch, ne?
Absolut. Und was wäre gewesen, wenn? Das sind so viele Fragen. Unterm Strich glaube ich, wir können mit ganz breiter Brust aus dem Tischtennis-Events rausgehen. Wir können alle gemeinsam, sowohl Damen als auch Herren, sagen, wir haben herausragende Olympische Spiele gesehen und es bleibt halt wirklich Sport. Ich glaube, wir haben ein paar Chancen nicht genutzt, aber wir haben sehr viele genutzt. Und insofern 2 Medaillen, das ist ein echtes Ausrufezeichen, was wir da gesetzt haben.
Richtig. Und wir haben den erfolgreichsten Tischtennisspieler bei Olympischen Spielen jetzt in unseren Reihen mit Dimitri Ovtcharov. Und wie du gerade schon gesagt hast, also für mich war auch so dieses Ding, was er hat liegen lassen, der Lin Junyu, bei 13-12 war es, glaube ich. Das war so ein bisschen der Wendepunkt auch, wo man sich dann das erste Mal gedacht hat, nachdem er dann natürlich auch das Spiel gewonnen hat, okay, jetzt läuft es zum ersten Mal so ein bisschen in unsere Richtung hier bei diesen Olympischen Spielen.
Ganz genau. Weil, weißt du, wir haben das, man hat ja so ein als Betreuer, als Trainer, als Sportdirektor oder auch du, hat man ja so ein Gefühl. Und manchmal denkt man, das fängt gut an und nimmt so eine Eigendynamik, ja. Und manchmal hat man das Gefühl, hey, mein Gott, da lässt man das liegen und dann der Nächste stolpert über eine Umrandung und der Nächste ist verletzt und dann kommst du aus so einer Nummer nicht raus. Aber da war wirklich, ich sag mal, alles drin und es ist mehrmals in alle Richtungen gekippt, mit einem unterm Strich trotzdem herausragenden Resultat.
Das stimmt. Und man muss natürlich gerade bei unseren Männern fairerweise sagen, die haben eigentlich, ich sage mal, in den letzten 10 Jahren eigentlich immer geliefert, außer so 2-3 Ereignisse, wo dann aber auch Verletzungen oder krankheitsbedingte Ausfälle eine Rolle gespielt haben, haben sie eigentlich immer geliefert. Ja, sei das jetzt bei den Olympischen Spielen gewesen, bei den Weltmeisterschaften jetzt mal 2016 ausgenommen und sie haben es diesmal wieder geschafft und das ist schon irgendwie auch unglaublich.
Und das gibt mir vielleicht nochmal, weil ich habe vorhin gesagt, ich habe bei dem einen oder anderen mich bedankt und wahrscheinlich müssen wir eigentlich noch mal 2-3 extra Tage haben, um wirklich bei allen sich bedanken zu können. Also mein Dank geht raus an das Team hinter dem Team, an den Toni, an den Peter, Toni, unser Mannschaftsarzt, Peter, unser Physio, an das gesamte Physio-Team. Wir haben wirklich ein paar neue Dinge, die wir auch auf den Weg gebracht haben. Ich habe den Sascha Nims schon erwähnt. Ich habe unsere OSPs, die mit Sven Pieper, Volker Lauer, Werner Schäfer, Eberhard Nixdorf, also Ralf Färber, unser Athletiktrainer. Da sind wirklich so viele Leute, die mit uns mitgelitten, mitgefiebert haben. An unser ganzes Trainerteam nochmal. Also insofern, da sind viele Dinge, die eben ineinander gegriffen haben, um am Ende, so ein schönes, vollständiges Puzzle zu liefern. Und deswegen nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ich habe gerade keinen Hut auf, aber sonst würde ich den Hut jetzt lüften und sagen, Hut ab vor all denen, die so stark und unterstützt haben und mitgeholfen haben.
Ja, und das Jahr ist ja noch nicht vorbei, lieber Richard. Du kannst dich jetzt kurz zurücklegen. Du musst aber noch eine Europameisterschaft besuchen, noch eine Weltmeisterschaft besuchen. Da reden wir heute aber nicht mehr drüber. Lassen wir mal sein. Aber was wir kurz noch reden, ist über beziehungsweise was ich noch ankündige, ist über die deutschen Meisterschaften. 28. und 29. August in der ÖVP Arena in Bremen. Zum ersten Mal wieder mit Zuschauern, die zugelassen sind seit, ich glaube, 1,5 Jahre. Das letzte Mal waren die deutschen Meisterschaften in Chemnitz. Also alle, die, Bock haben auf Live-Tischtennis und da unter enormen Entzugs, oh Gott, ich, Olympia hat auch mein Sprachvermögen stark beeinflusst. Also wer unter enormen Entzugserscheinungen von Tischtennis leidet, dem seien die deutschen Meisterschaften in Bremen empfohlen. 28. und 29. August, das ist das nächste Wochenende in 2 Wochen. Alle Infos unter www.tt-dm.de. Und ja, lieber Richard, du bist mir noch einen Cliffhanger schuldig, den du letztes Mal nicht beantworten wolltest, nämlich an dem Morgen der Hallenschließung vor dem Spiel um Platz 3, als Benedikt Duter den Schläger von Dmitri Ovtcharov in der Trainingshalle in Nakano einspielte. Was hat es damit auf sich?
Ja, es ist tatsächlich so, dass der Dimitri eben immer, vorher, vor den großen Events seinen Schläger etwas oder seine Belege einspielen lassen möchte. Und es ist einfach auch, das war eine der Sachen, die uns ein bisschen ja unglücklich aufgestoßen sind, das Hanada Gymnasium, nachdem das Tokyo Gymnasium für uns an diesem Vormittag, ich kann es eigentlich immer noch nicht glauben, geschlossen hatte. Aber Benedikt gesagt hat, okay, ich muss trainieren, da geht kein Weg dran vorbei. Und hat Dimitri gesagt, okay, ich spare mir jetzt ein klein wenig die Energie und kannst du ein bisschen meinen Schläger einspielen? Das hat der Benedikt gemacht, deswegen, also der Benedikt war wirklich da, Hans Dampf in allen Gassen, bis hin zum Schläger einspielen. Und ich will mal sagen, hat er gut gemacht.
Das hat er richtig gut gemacht, genau. Ja, lieber Richard, das war's dann von unserer Tokio-Spezialreihe. Wir schauen mal, wann wir das nächste Mal wieder einen regulären Podcast auf die Reihe bekommen. Ich glaube, wir müssen uns auch mal ein bisschen sammeln. Vielleicht können wir besagten Benne Duda ja mal für unseren Podcast gewinnen. Er hätte es sich auf jeden Fall verdient, sofern der Besuch hier eine Belohnung ist. Ansonsten, ja, schreibt uns, vielleicht habt ihr ja auch noch einen besonderen Gästewunsch, podcast@tischtennis.de. Und wir atmen erstmal tief durch nach diesen 3 Wochen. Ihr hoffentlich auch. Ich hoffe, unsere Mannschaften haben euch viel Freude bereitet. Und ja, in diesem Sinne, ein paar schöne Sommertage, würde ich noch sagen.
Ja, und dem schließe ich mich an. Ein paar schöne Sommertage und hoffen wir, dass Tischtennis in der jetzt zweiten Jahreshälfte weiter richtig durchstartet und wir auch eine komplette Runde sehen. Das würde ich mir sehr wünschen mit ganz, ganz, ganz viel Tischtennis.
Das war doch ein gutes Schlusswort in diesem Sinne. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
Ciao.